Ihr Lieben, ich möchte euch nicht fragen, ob ihr noch wisst, was ich bei der letzten Predigt gesagt habe. Das wäre vielleicht ein Problem, nicht? Ja. Aber ich will doch kurz darauf eingehen. Wir sind in die ersten Blätter der Bibel gegangen, ja, haben erlebt, wie Gott den Menschen zu seinem Bilde geschaffen hat und wie dann Gott eine Enttäuschung nach der anderen erlebt hat. Die Sache mit dem Adam, ja, kein, ja, und dann vor der Sintflut, er sagt, es reute mich, dass ich den Menschen gemacht habe. Aber nach der Sintflut, er dann sagt, nein, ich lasse sie leben, ich will sie nicht vernichten, und so leben wir heute, ja. Und dann nimmt dieser Gott eine zweite Chance. Eine zweite Chance war, indem er sich einen Mann herausholt, von dem er nun sehen will, ob er ihm vertraut, ob er voll auf ihn eingeht. Und er holt sich diesen Abraham aus einer sicheren Umgebung. Alles bei Abraham war wunderbar, das war der geringste Grund, dass er weggehen sollte. Es gab nur einen Grund, Gott hat gerufen. Und Abraham hat sich aufgemacht und ist in das Land gegangen. Ich habe damals eines weggelassen, weil ich wusste, ich bin das nächste Mal beim Abendmahl da. Ja. Und das ist die Sache mit dem Altar. Weil ich aber sich dieses Abendmahl mit diesem Altar eigentlich vergleichen möchte. Es heißt im 8. Vers in 1. Mose 12, und Abraham brach auf und kam an einen Berg bei der Stadt Bethel. Dort errichtete er eine Hütte und baute da selbst dem Herrn einen Altar und predigte den Namen des Herrn. Ich denke, wir verstehen das. Er war nun angekommen in dem Land, das Gott ihm zeigen wollte, angekommen und war dankbar. Dankbar, dass er nun hier den Ruf Gottes gefolgt war und nun hier in dem künftigen Land in Kanaan angekommen war. Und er baute einen Altar, Dankopfer, und er predigte den Namen des Herrn. Das war ja eine fremde Umgebung. Das war also nicht nur, dass er Dankopfer gemacht habe. Meine Lieben, zum Abendmahl gehört auch das Evangelium, gehört auch die Verkündigung. Ja? In der Liturgie heißt, dass wir den Namen, den Tod unseres Herrn verkündigen, bis er wiederkommt. Soweit gut, aber dann kam etwas, was er sicherlich nicht erwartet hat. Bei Luther heißt es, kam eine Teuerung, es kam eine Hungersnot. Eine Hungersnot, und die beiden machten sich auf, um nun in Ägypten, wo sie wussten, da kann man noch leben, da kann man etwas bekommen, nach Ägypten sich aufzumachen. Hätte man vielleicht sagen können, naja, Abraham, also das aber wenig glauben, nicht? Ja? Wenn Gott doch sagt, du sollst nach Kanaan, und dann haust du gleich wieder ab, wenn es mal schlecht geht. Meine Lieben, wer Hunger erlebt hat, der weiß, da macht man alles. Ich glaube, es wird wenige geben, die in ihrem Leben das in dieser Radikalität erlebt haben. Josef, ihr werdet es wissen, ja, manche Ältere vielleicht auch. Ich auch. Mein Geburtstagstorte zu meinem 17. Geburtstag war ein angeschimmeltes Brot. Und wer hat meinen Schrecken vielleicht verstehen können? Eines Tages war mein Essgeschirr weg, gestohlen worden. Und ohne Essgeschirr konnte man kein Essen aufnehmen, und ohne Essgeschirr war man verloren. Ja, jetzt was machen? Was habe ich gemacht? Ich bin los und habe einem Kameraden sein Geschirr gestohlen. Es belastet mich heute noch, nach über 70 Jahren. Aber versteht ihr, was macht man? Ja? Wenn der Hunger einem treibt, ja, da kann viel passieren. Und so ging es nun auch den beiden. Ja? Aber die Geschichte, die wir jetzt erleben, ist eine Geschichte, die Abraham nicht in einem guten Licht stehen lässt. Und das ist nun auch das Besondere, meine Lieben, an der Bibel. Die Bibel, die stellt die Glaubenshelden nicht nur dar als untadelig, nie etwas gemacht, was nicht gut war, was nicht recht war. Nein, sie stellt diese Glaubenshelden auch dar und in einer Weise, dass ihre Schwachheiten auch sichtbar werden. Das erleben wir später bei Jakob, der seinen Vater ja betrogen hat, dass er gerade so gekracht hat. Ein König David, meine Lieben, der war im Grunde indirekt ein Mörder, ja, weil er an sich den Mann seiner Geliebten an sich in die vorderste Front schickte, damit er gefallen ist. Ja. Ein Mörder. Freund Gottes. Versteht ihr? Meine Lieben, wir verstehen die Gnade eigentlich nur, wenn wir diese Dinge mit hineinsehen. Dass die Gnade Gottes, von der wir ja so oft singen, gerade in dieser Beziehung oft sichtbar wird. Dass man Vergebung erlangt. Es geht ja noch weiter, nicht? Also wenn wir auch in das Neue Testament, die Jünger, ja, Petrus voran, ja, da war nicht alles Gold, was glänzt, nicht? Und so auch haben wir sich bei denen, denn in dem Kapitel 13, Vers 3 heißt es ja auf einmal, er kam wieder an denselben Ort und da heißt es, und Abraham zog weiter vom Südland bis nach Bethel an der Stätte, wo er früher sein Zelt war, wo er früher den Altar errichtet hatte, und predigte allda den Namen des Herrn. Er kam also von derselben Richtung her, wo er früher gekommen war. Und er hatte nun den Altar entdeckt und hat dort wieder an sich einen Altar aufgerichtet, Dankopfer. Und dazu hat er allen Grund. Was war passiert? Sie waren nach Ägypten gekommen und sie wussten, der Pharao war ein Mann, der Frauen liebte, schöne Frauen, und Sarah muss eine wunderschöne Frau gewesen sein. Und er wusste, wenn er nach Ägypten kommt, dann werden die Sarah sofort kassieren, in den Harem nehmen, ja, den Pharao, und ihn erledigen. Was hat er gemacht? Ist ein kluger Mann. Ne? Er hat gesagt, Sarah, du bist nicht meine Frau, du bist meine Schwester. Ja? Also, wenn wir da nach Ägypten kommen und da irgendwas passiert, dann sagst du immer, das ist mein Bruder und ich bin seine Schwester. Meine Lieben, nun stimmte das ja auch sogar. In Kapitel 20 lesen wir, dass es in der Tat seine Stiefschwester war. Denselben Vater, aber verschiedene Mütter. Also es war sogar nicht mal gelogen, versteht ihr, war nicht mal gelogen. Es war seine Stiefschwester, aber es war für etwas, ja, falsch dargestellt. Und es passierte in der Tat, was sie nun befürchtet hatten. Als sie nach Ägypten kamen, wurde Sarah in den Harem abtransportiert und er als Bruder, ja, bekam dann noch Geschenke dafür, ja, wurde noch geehrt. Ha, war doch wunderbar. Ne? Alles okay. Aber im Grunde hat er eben nicht nur sein Leben aufs Spiel gesetzt und das verhindert. Er hat die Verheißungen Gottes aufs Spiel gesetzt. Sarah sollte die Mutter seines Volkes, des Volkes Gottes werden. Das war in der Verheißung drin. Ja. Und wenn er in der Harem des Pharao kommt, ja, was das heißt, das wissen wir ja nicht. Ja. Und da hat er nun eben das Risiko gehabt, dass im Grunde vielleicht Sarah ein Kind von dem Pharao bekam. Alles weg, ja. Meine Lieben, und nun kommt Gott ins Spiel. Nun kommt Gott ins Spiel. Er kann das nicht akzeptieren, er kann das nicht sehen. Wäre es so geworden, wie er nun sich das vorgestellt hat, ja, dann hätte er sagen können, ja gut, wenn es um mein Leben geht, nicht, dann muss man sich alles so, nicht, ja. Ich weiß nicht, so, wenn es ums Geld geht, ich denke doch an eine schwäbische Geschäftsfrau, die ich kennengelernt habe und wo ich die angesprochen habe auf ihre etwas fragwürdigen Geschäftsmethoden, hat sie gesagt, ach, wissen Sie, Herr Sonntheimer, Geschäft und Kirche, das ist nicht dasselbe. Ich weiß nicht, wie das geht bei der Steuererklärung und so alle, manche Dinge, nicht, die, wenn es ums Geld geht, vom Erben will ich gar nicht reden. Ja. Versteht ihr? Ja, man kann doch nicht. Und so genau kann man es doch nicht nehmen. Und, ja, nicht. Gott greift ein. Und es heißt in Kapitel 12, Vers 17, aber der Herr plagte Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarah. Das heißt, sobald er die Sarah zu sich kommen lassen wollte, wurde er krank. Ja. Und er merkte dann eben, dass das eben ein Wink von oben war, ein Wink von Gott her war, dass das einen Grund hatte. Und er hat es dann erfahren. Und er hat den Abraham kommen lassen, hat ihm Vorhaltungen gemacht, mein Lieben. Und da steht, versteht ihr, da steht der Vater des Glaubens, steht vor einem heidnischen König als ein Lügner. Gut, nicht? Wunderbar. Nicht? Ja. Versteht ihr? So schnell geht das. Ja. Und es geht im Grunde auch gut aus. Pharao hat sie dann entlassen, ohne ihnen große Schwierigkeiten zu machen. Und da ging und kam nun eben vorbei an Bethel, Bethel, den Namen kennen wir ja, an Bethel und hat nun diesen Altar gesehen. Da hätte er ja sagen können, ist alles gut gegangen, nicht? Ist alles gut gegangen, ja. Rede mal nicht mehr davon, nicht, ja. Doch alles okay, wir dürfen wieder heim, nicht? Und alles ist gut und alles ist gut geworden, alles hat geklappt. Ja? Was brauchen wir da denn? Altar, was soll das denn? Aber Abraham hat gemerkt und gewusst, es war nicht nur so, dass er alles gut gegangen war, sondern er wusste, dass er auch mit seinem Gott ins Reine kommen musste. Dass er auch mit seinem Gott zurechtkommen musste, ja, und dass er nun hier einen Altar aufgebaut habe und aufbauen musste, der nun diese Sache in Ordnung brachte, der nun diese Sache in, ja, ins Reine brachte. Vielleicht mögen seine Gebete dort ähnlich gewesen sein wie im Psalm 51, ja, bei David, ja. Dass er gemerkt hat, ja, er hat am Gott nun blamiert, kann man sagen. Ja. Er, der Vater des Glaubens, wie gesagt, steht als Lügner vor einem heidnischen König. Meine Lieben, er hat erfahren, wie barmherzig Gott sein kann. Er hat erfahren, Gott hätte ihn ja strafen können. Ja. Gott hätte ja viel mit ihm machen können. Meine Lieben, wenn ich so in mein Leben zurückschaue, ja, wenn Gott in meinem Leben verfahren wäre, wie ich es verdient hätte, darf gar nicht dran denken. Ja. Aber von der Gnade zu leben, meine Lieben, das ist das Wunderbare, was wir auch hier, wenn wir das Abendmahl nehmen, sehen dürfen. Dass wir von der Gnade Gottes leben, von seiner Barmherzigkeit. Und dass wir das brauchen, versteht ihr? Wir brauchen das doch. Man kann an sich verschieden zum Abendmahl kommen. Bei dem einen, beim ersten, ja, das mir wirklich so, und da möchte ich keinen ausschließen, hoffentlich nicht, ja. Dass wir dankbar kommen dürfen, dankbar, was wir alles im letzten Monat erlebt haben. Meine Lieben, dass wir jeden Tag zu essen hatten. Ist das selbstverständlich? Geht mal nach Syrien oder in den Jemen. Ja. Dass wir dankbar heute Morgen zum Tisch des Herrn kommen. Dankbar für alles, was wir einen Monat erlebt haben. Wie gut es uns gegangen ist. Vielleicht ist auch manches schief gegangen und vielleicht müssen wir auch, ja. Und da wäre nun das Zweite, dass wir vielleicht auch so mit manchem kommen dürfen, ja. Dass wir nun auch Gottes hinlegen dürfen und nun unser Leben neu beginnen. Und um das geht's ja. Meine Lieben, noch einmal, es geht nicht nur um das Dankopfer, es geht nicht nur darum, sondern es geht auch darum, dass wir dann anschließend den Namen des Herrn verkündigen. Dass unser Leben ausgeht, dass die Liebe Gottes, die in unser Herz hineingekommen ist, dass wir sie weitergeben und nicht innen verfaulen lassen. Dass wir sie weitergeben können, dass wir Menschen erquicken können, dass wir Menschen sagen können, dass Gott sie lieb hat. Versteht ihr? Das alles ist das Abendmahl. Dass wir nun auch zu den Durstigen gehören, ja, von denen wir hier am Ende der Bibel angesprochen werden. Und die ganze Bibel eingeschlossen ist in die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes, die wir am Anfang erlebt haben, und die Gnade Gottes, die wir am Ende erlebt haben. Und dazwischen so wunderbare, ich bin ja so unendlich froh, dass wir keinen Koran haben, sondern dass wir eine Bibel haben. Mit ihren wunderbaren Geschichten, ja, die im Koran so verfälscht werden in manchem und so trostlos daherkommen. Da stehen ja auch manche drin, ja, auch vom Alten Testament vor allen Dingen. Wir haben wunderbar, wenn ich an die Josef-Geschichte denke, ja, und ich kann nehmen, was ich will. Ja. Ich habe ja nun in den letzten Jahrzehnten ja so vieles euch auch gebracht vom Alten Testament. Wie Gott handelt, wie Gott in ein Leben hineinkommt und wie Gott ein Leben führen und leiten will. Und er will auch dein Leben führen und leiten. Und das dürfen wir heute Morgen wieder erleben. Dass Gott uns lieb hat, dass er seinen Sohn gesandt hat, auf dass wir Glauben haben und dass wir erleben dürfen, dass die Liebe Gottes unser Leben begleitet und uns hält und trägt. Ich denke, dass das wichtig ist auch für unser Leben. Ich möchte schließen mit einer kleinen Geschichte. Eine Predigt von mir ohne kleine Geschichte wäre mager. Ein Seelsorger erzählt, da war ich so aktiv. Gell? Ein Seelsorger erzählt, ich kannte eine Witwe, die ein schweres Los zu tragen hatte. Von ihren 3 begabten Söhnen waren 2 im Krieg gefallen. Der 3. Sohn war als lungenkrank heimgekehrt und siechte langsam dahin. Diese Frau sagte einmal, wenn es mir auch schwer zumute ist, so kommt doch immer wieder ein Sonntag, da nehme ich jedes Mal mindestens ein Wort mit heim, das mir besonders ans Herz gesprochen hat. Da sage ich mir alle Tage vor, bis der Sonntag wiederkommt. Wie viel Trost und Kraft habe ich schon aus den Gottesdiensten mitgenommen. Lernen wir von ihr. Amen.